Herzlich willkommen auf büso.de. Ich begrüße alle Zuschauer zum ersten Internetforum mit Helga Zeppler-Rusch im Jahr 2015. Ich freue mich, dass unser Gast inmitten der turbulenten Dynamik, die ja schon jetzt in diesen ersten Tagen und Wochen des Jahres zu sehr dramatischen Ereignissen führt und noch zu dramatischeren führen wird, die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein. Ein herzliches Willkommen an dich. Hallo Helga.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, liebe Zuschauer, bleiben Sie für die nächsten 45 bis 60 Minuten konzentriert am Ball, denn Sie finden keinen anderen und keinen besseren Ort und auch keine andere Organisation, um eine bessere Einschätzung der globalen strategischen Lage zu bekommen. Und Sie finden ebenfalls keinen anderen Ort, um eine echte umfassende Lösung der Menschheitskrise zu bekommen. Aber dafür brauchen wir eben Ihre aktive Aufmerksamkeit und Unterstützung. Springen wir hinein in die Dramatik der Lage, die ja heute sehr aufgeflammt ist, vor allen Dingen mit dem Terroranschlag in Paris auf eine Redaktion eines Satiremagazins, einer Satirezeitschrift, bei der, so habe ich gehört, 12 Menschen ermordet, getötet wurden. Aber du hast sicherlich noch mehr Informationen dazu, denn du bist gerade von einer Pressekonferenz, warst bei einer Pressekonferenz mit einem ehemaligen Senator Graham, der ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Terrors ist. Vielleicht kannst du da kurz uns einen Kickoff geben.
Ja, ich glaube, der Zusammenhang zu dem Anschlag in Paris ist wirklich direkt und wurde auch von dem ehemaligen Senator Bob Graham dreimal in seiner Pressekonferenz im amerikanischen Kongress erwähnt. Und zwar war das Ereignis selber schon dramatisch genug. Es war nämlich im Grunde die gemeinsame Pressekonferenz von Senator Bob Graham, der damals der Vorsitzende war, zusammen mit Senator Shelby, der Untersuchungskommission beider Häuser im Kongress, um die Hintergründe des 11. September. Und der hat also heute im Kongress eine Pressekonferenz gegeben, wo er dramatisch gefordert hat, dass endlich diese nicht veröffentlichten 28 Seiten des ursprünglichen Berichtes veröffentlicht werden müssen, weil das eben unter anderem alles damit zu tun hat, dass dieser Anschlag in Paris stattgefunden hat. Also das hat dem Ganzen nochmal eine super Dramatik hinzugefügt. Nun, worum ging es dabei? Walter Jones, republikanischer Kongressabgeordneter, und Congressman Lynch von der Demokratischen Partei haben zusammen mit Graham und Terry Strada, das ist die Sprecherin der Opfer der 3000 Menschen, die bei dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 umgekommen sind, die haben also eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Und ich will also jetzt mal im Detail versuchen zusammenzufassen, was der Senator Bob Graham dort gesagt hat. Weil, also ich glaube, das war eine historische Pressekonferenz und die kann wirklich enorm viel ändern, was die amerikanische Politik generell angeht, was den Terrorismus angeht, was die Lage im Nahen Osten angeht und natürlich auch, was sich möglicherweise hinter dem Terroranschlag von Paris verbirgt. Also was Senator Graham da gesagt hat, ist, er hat nochmal darauf hingewiesen, dass er zusammen mit den anderen Senatoren 2002 ein Jahr lang die Umstände des 11. September untersucht hat und dort hunderte von Personen interviewt worden sind, Zehntausende von Dokumenten durchforstet und schließlich wurde ein Bericht veröffentlicht, der offizielle Bericht des Kongresses von 800 Seiten. Und er sagt, er und Senator Shelby und die anderen wären völlig schockiert gewesen, als sie dann einige Zeit später feststellen mussten, dass vom Weißen Haus, damals Bush, eben 28 Seiten, ein ganzes Kapitel quasi zurückgehalten wurde und unter Geheimhaltungsstufe gehalten wurde. Er sagt, das war also nicht einfach eine Zensur, wo mal ein Wort oder ein Name ausgeschwärzt worden ist, sondern ein ganzes Kapitel. Und dieses Kapitel ist das, was wirklich jetzt der absolute Punkt ist, um den es geht. weil er hat dann weiter gesagt, also ich gehe mal durch die Chronologie, er sagte, damals hat der halbe Senat einen Brief geschrieben an Bush, er soll das sofort freigeben und dieser Brief wurde unterschrieben von Joe Biden, von John Kerry, von Hillary Clinton unter anderem. Und die haben also offensichtlich vergessen, dass sie mal diese Rolle gespielt haben. Und sagt er, worum geht es? Warum ist das so super wichtig? Weil erstens eben es geht um die Verweigerung der Wahrheit. Er sagt also, dass die These ja immer sei, dass diese 19 Terroristen, die für die Anschläge vom 11. September zuständig waren, dass die allein gehandelt hätten. Das sei extrem unwahrscheinlich. Und obwohl alles dagegen spricht, dass die allein gehandelt haben, wäre die offizielle Position der amerikanischen Regierung immer noch, dass es keine Hintermänner gegeben hätte. Und in dem Augenblick hat er gesagt, hier, wir haben jetzt den 150. Jahrestag des Bürgerkriegs und Lincoln hat damals während des Bürgerkriegs sichergestellt, dass die Bevölkerung täglich über alle neuen Entwicklungen, Depeschen, Briefe, Hintergründe informiert wurde, weil er gesagt hat, dieser Krieg hat enorm viel Opfer verlangt und nur wenn die Bevölkerung voll versteht, was da im Gange ist, würde sie bereit sein, diesen Kampf weiterzumachen. Und er sagt eben, dass er jetzt verlangt, dass dieser Standard, den Lincoln, Präsident Lincoln während des Bürgerkriegs etabliert hat, dass der wiederhergestellt wird. Also ich halte das für sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für all die Leute, die so in so anti-amerikanischen Wellen sich im Augenblick da bewegen. Natürlich ist die Politik der USA furchtbar, da kommen wir gleich noch drauf. Aber zu übersehen, dass es in Amerika noch Abgeordnete gibt, die den Mut haben, zu den Prinzipien der amerikanischen Republik zurückzukehren, das ist etwas, was ich im Bundestag in der Form noch nie erlebt habe und was auch die Hoffnung repräsentiert, dass Amerika von diesem gegenwärtigen schrecklichen Kurs abgebracht werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann sagt er, die zweite Konsequenz ist die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Er sagt, dass eben die 3000 Familien, die Angehörige verloren haben, ein Recht haben, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Und er hat dann nochmal Bezug genommen auf den Bürgerkrieg. Und er sagte, dass damals eben die britische Regierung ein Neutralitätsabkommen mit Amerika hatte, aber dann hinter dem Rücken doch Militärschiffe für die Confederacy, also für die Südstaaten, produziert hat. Und dann, als der Krieg vorbei war, wurde das zum Riesenthema gemacht, bis zu dem Punkt, wo Großbritannien das britische Empire Kompensation, also Wiedergutmachung gezahlt hat. Und er sagt, auch das ist eben heute verlangt. Und drittens sagt er, der Punkt der nationalen Sicherheit von den Gegnern der Veröffentlichung dieser 28 Seiten wird immer behauptet, wenn man die veröffentlicht, dann verletzt das die nationale Sicherheit. Und er sagt, genau das Gegenteil ist richtig, weil die Nichtveröffentlichung wirkt bis in die Gegenwart und hat dann nochmal Paris erwähnt, also den Terroranschlag von Paris und hat dann im Wesentlichen gesagt, also ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, weil er ist ja noch immer unter der Geheimhaltung selber, aber er sagt, Saudi-Arabien weiß, was sie getan haben. Sie wissen auch, was wir in Amerika darüber wissen. Und wenn Sie dann sehen, dass die amerikanische Regierung nicht nur passiv ist, was die Aufdeckung der Hintergründe angeht, sondern sogar sich feindlich gegen die verhält, die das versuchen, dann wird natürlich Saudi-Arabien sich bestätigt fühlen und sagt nochmal, Saudi-Arabien finanziert die extremste Form des Wahhabismus, also des radikalen Islamismus, und hat dann die ganzen Organisationen aufgezählt, Al-Qaida, Al-Nusra, bis eben heute ISIS, die als Resultat dieser saudischen Unterstützung und finanziellen Unterstützung ihr Unwesen treiben und sagt, es ist natürlich zu hoffen, dass die USA ISIS zerschlagen werden, aber wer denkt, dass das Problem damit gehoben ist, der muss sehr naiv sein, weil dann kommt eben wieder eine neue Gruppe unter einem neuen Namen. Und hatte nochmal gesagt, die Welt leidet unter dem Nicht-Aufdecken dieser Hintergründe, wie man heute an dem schrecklichen Anschlag in Paris, also hat es dreimal also in den Vordergrund gebracht, dass man auf diese 28 Seiten kommen muss, um zu verstehen, was in Paris passiert ist. Also das halte ich für extrem wichtig. Das ist auch vielleicht für die Leute, die jetzt in Dresden auf die Straße gehen und sich dagegen Islamisierung Europas wenden, die sollen sich lieber mal mit diesen 28 Seiten beschäftigen, weil da kommt man auf die Wurzel, weil es geht nicht um die Religion Islam, sondern es geht um was ganz anderes. Und das ist jetzt eben wirklich dramatisch da hervorgebrochen. Und er hat also nochmal gesagt, also wir brauchen eine Rückkehr zu dem Standard von Politik, wie es eben von Lincoln geschaffen worden ist. Dann gab es in der Frage- und Antwortperiode also auch nochmal enorm wichtige Dinge. Die erste Frage kam also von unserem Kollegen von Executive Intelligence,
Steinberg.
Steinberg, ich wollte gerade was anderes sagen, Jeffrey Steinberg. Und er hat also gesagt, ja, Senator Graham, Sie haben darauf hingewiesen, dass es nicht nur um die 28 Seiten geht, sondern dass da ein ganzes Muster ist von Cover-up, also von Verschleierung. Und dann hat Senator Graham gesagt, jawohl, da ist dieser Fall in Florida von Saratosa. Das ist eine Stadt, da hat eine reiche saudi-arabische Familie gewohnt. Und die haben die Flugausbildung von drei saudischen Terroristen finanziert, die beim 11. September beteiligt waren. Und die sind dann einen Tag vor dem Anschlag am 11. September plötzlich aus den USA verschwunden, nach Saudi-Arabien abgereist. Wer hat diese Leute gewarnt? Und dann wurde das FBI damals gefragt, ob es darüber irgendwelche Untersuchungen gibt. Und die haben gesagt, nein, es gibt keine Untersuchungen. Es gibt auch keine Dokumente darüber, aber dann hätte ein sehr hartnäckiger Richter es jetzt vor einem guten halben Jahr geschafft, das FBI zu zwingen, 80.000 Seiten, die sich mit der Untersuchung dieses Vorfalls beschäftigen, an ihn zu übergeben. Und er wäre jetzt mit der Lektüre von diesen 80.000 Seiten beschäftigt. Und das wäre nur ein Aspekt des riesengroßen Cover-ups, der da stattfindet. Also ich kann nur unsere Zuhörer und Zuschauer ermutigen, dass sie sich diese Pressekonferenz selber anschauen. Der Raum war voll von Presse, CNN, NBC, New York Times, Huffington Post, viele andere mehr. Also es ist zu erwarten, dass da ein riesengroßes Presseecho kommen wird. Und natürlich hat Walter Jones dann gesagt, dass sie jetzt alles tun werden, um den Senat dazu zu kriegen, eine ähnliche Resolution zu machen, Obama aufzufordern, diese 28 Seiten sofort zu veröffentlichen. Der hätte das ja immerhin mehrfach versprochen, aber das Weiße Haus würde da total mauern. Aber sie würden jetzt eine Bewegung aufbauen, die verlangt, dass die Hintergründe des 11. September auf die Tagesordnung kommen, weil solange das nicht geschieht, wäre die Gefahr von Terrorismus eine riesige wachsende Bedrohung. Und wir hatten ja heute nicht nur in Paris diesen schrecklichen Anschlag, sondern auch einen Anschlag in Istanbul. Und dann ist in ganz Indien eine Terrorwarnung. Und gerade jetzt im Hinblick auf den anstehenden Besuch von Präsident Obama am 25. Januar ist da so riesen Aufregung, dass da was passieren könnte. Also mit anderen Worten, das Thema ist jetzt auf der Tagesordnung und es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass die Hintergründe, die zu diesem Anlass geführt haben, aufgedeckt werden. Weil die ganze Entwicklung in Amerika in Richtung faschistischer Polizeidiktatur, die wir seit dem 11. September sehen, die haben alles mit diesen 28 Seiten zu tun. Und deshalb ist das also von höchster strategischer Bedeutung. Und das war also wirklich eine historische Angelegenheit heute Morgen. Und ich kann alle Zuschauer wirklich nur bitten, helfen Sie, die Information darüber und auch die Umstände zu verbreiten. Wir haben ja auf unserer Webseite und in unserer Zeitung Neue Solidarität darüber schon einiges veröffentlicht. Wir haben eine große Dokumentation darüber gemacht. Aber das Neue ist eben, dass das jetzt alles im Kongress rauskommen wird.
Das ist ja wirklich eine hochexplosive Sache. Vor allen Dingen, weil die 28 Seiten ja auch zeigen sollen oder Recherchen drumherum ja auch gezeigt haben, dass die Aktivitäten dieser derjenigen, der Flugzeugentführer, die dann in die beiden Türme geflogen sind, wohl finanziert worden sind von der amerikanischen Botschaft aus, also wirklich von dem Top-Diplomaten der Saudis, Bandar bin Sultan, der auch ein enger Verbündeter der Bush-Familie ist, und der Repräsentant Stephen Lynch hat ja dann im Vorfeld dieser Pressekonferenz auch gesagt, man muss jetzt den Umgang mit Verbündeten im Nahen Osten, gemeint war natürlich Saudi-Arabien, vollkommen neu überdenken. Aber das meine nächste Frage ist, was für ein Licht wirft das eigentlich auf unsere Bundesregierung? Die kann ja nicht vollkommen uninformiert sein über diese Dinge. Ich selber hatte mal einen Austausch mit Bundesinnenminister de Maizière und habe genau auf diese Sache hingewiesen, auf die Rolle von Saudi-Arabien bei der Finanzierung von ISIS. Und seine Antwort war eine sehr pragmatische und nicht zu sagen eigentlich unmoralische. Und er hatte gesagt, wir müssen mit diesen Widersprüchen leben. Saudi-Arabien sei auch ein Informant gegen den Terrorismus und hatte einen wahrscheinlich unwichtigen Fall zitiert. Aber es kann auch nicht sein, dass unsere Regierung in irgendeiner Weise auf diesem Auge blind ist. Er hat ja selber gesagt, es sind etwa 400 bis 500 europäische oder deutsche Kämpfer mit bei ISIS dabei, und er hat auch damals eine Warnung ausgesprochen, dass diese Leute ja auch nach Deutschland kommen können. Wie ist deine Einschätzung? Was weiß das Kanzleramt oder das Innenministerium?
Also der Senator Graham hat heute Morgen da eine sehr gute Formulierung gehabt. Er sagte, die Saudis wissen, was sie gemacht haben. Wir wissen, was die Saudis gemacht haben, und die Saudis wissen, was wir nicht tun. Also mit anderen Worten, das Nichthandeln der USA, und schließen ihre Schlüsse daraus. Also ich gehe 100% davon aus, dass durch die Zusammenarbeit BND, CIA, bei all diesen NSA und ähnlichen Geschichten, dass die natürlich das wissen. Also wenn sie es nicht wissen, dann sollten sie wirklich in Ruhestand treten oder entlassen werden wegen Inkompetenz. Natürlich wissen die das. Aber natürlich, wenn man sich der Fuchtel Washingtons in allen Punkten beugt oder meint, das tun zu müssen aus eigennützigen Motiven. Also zum Beispiel Graham hat einen Punkt gemacht, er sagte, das Skandalöse der amerikanischen Regierung ist, dass sie die Interessen Saudi-Arabiens verteidigen auf Kosten der Interessen der amerikanischen Bevölkerung. Das ist wirklich ein starker Vorwurf, aber das Gleiche gilt natürlich dann auch wirklich für alle anderen, die da schweigend zustimmen, beziehungsweise den Mund nicht aufmachen oder meinen, aus Raison d'être des Staates, aus Staatsraison müssten sie das irgendwie so machen. Aber das ist natürlich unverantwortlich, und ich denke wirklich, wir brauchen auch im Bundestag ganz dringend eine Untersuchungskommission, die sich mit dieser Pressekonferenz von Senator Graham und Walter Jones und Congressman Lynch beschäftigt, beziehungsweise die Implikationen, die das hat für die Sicherheit in Europa. Also mein Aufruf an den Bundestag, wenn es da wirklich Leute gibt, die also dem Gemeinwohl verpflichtet sind, dann haben sie die heilige Pflicht, gerade jetzt im Blick dessen, was uns in Europa an Terrorismus droht, sofort die Implikationen für Europa und für Deutschland aufzugreifen und zu untersuchen.
Ich erinnere mich, dass dein Ehemann Lyndon LaRouche dieses Vorgehen am 11. September 2001 in den USA, diese Anschläge, verglichen hat mit der Vorgehensweise der Color Revolutions, also der Farbrevolution, wie wir sie ja schon seit vielen Jahren in der Ukraine kennen, wo sie ja vom Standpunkt der Verursacher erfolgreich war, aber eben auch der nicht ganz so erfolgreichen Farbrevolution in Russland, bei denen ja auch beide Male die Aktivitäten von den Botschaften ausgingen. In Russland wurde dann der entsprechende Botschafter McFaul rausgeschmissen. Und man hat aus diesen Botschaften heraus eben diese umstürzlerischen Aktivitäten finanziert. Das wird ja so nicht mehr wiederholbar sein, denn Moskau hat ja im Prinzip schon gesagt, dass sie diese Farbrevolution als Gefahr für den Weltfrieden werten und das auch im Einklang, sozusagen im Schritt sehen, im Gleichschritt mit den Aktivitäten der NATO. Und deswegen hat ja auch die Russische Föderation jetzt vor kurzem seine Militärdoktrin verändert, obwohl sie defensiv bleibt, in der Hinsicht, dass sie die Expansion der NATO als Gefahr für die innere Sicherheit sieht. Und die Zeitungen hier sind zwar voll davon, dass sie sagen, ja, Putin sieht die NATO nun als Bedrohung. Und das wird alles sehr einseitig dargestellt. Aber eigentlich sollten wir hier die NATO auch als Bedrohung sehen, denn sie operiert ja das hast du ja auch hervorgehoben, immer wieder unter der nuklearen Erstschlagsdoktrin, Prompt Global Strike. Und wie du in deinem neuen Artikel ja auch schreibst, man lässt die Kernwaffen für $1 Billion modernisieren, um Lenk- und Zündvorgänge irgendwie auf einen Erstschlag auszurichten. Man baut Raketenstationen in Osteuropa auf, die sich gegen Russland richten. Und jetzt ist ja auch der ukrainische Ministerpräsident Jatsenyuk ständig in Europa, entweder in Brüssel in der NATO-Zentrale oder jetzt auch in Berlin, um hier irgendwie zu verhandeln, NATO-Mitgliedschaften oder irgendwelche anderen Unterstützungen. Du hast in deinem aktuellen Artikel auf all diese Fakten hingewiesen. Wie dramatisch ist die Lage von deiner Sicht aus?
Ich denke, dass sie so dramatisch ist, dass wir in der unmittelbaren Gefahr eines dritten thermonuklearen Krieges schweben. Und zwar hat das alles zu tun mit der Tatsache, dass das transatlantische Finanzsystem dabei ist, auseinanderzufliegen. Aber bevor wir darauf kommen, möchte ich doch nochmal auf die Lage eingehen, weil Russland hat ja gesagt, dass also die Kombination von Maßnahmen, also globales amerikanisches Raketenabwehrsystem, dann eben die Modernisierung der Nuklearwaffen, die schon von dir erwähnte Erstschlagdoktrin, Prompt Global Strike, und im Grunde auch die Sanktionen und die Farbrevolution mit dem Ziel des Regimewechsels in Russland, dass all das zusammenkommt, also mit anderen Worten, dass eigentlich schon eine volle Kriegsführung gegen Russland im Gang ist. Und wenn man sich heute etwa den Artikel von Ambrose Evans-Pritchard im Daily Telegraph anschaut, der Mann ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil er ein Sprachrohr ist für die City of London und britische Geheimdienstkreise. Er hatte ja eine sehr massive Rolle bei der Destabilisierung von Präsident Clinton vor einigen Jahren. Also der schreibt eben heute, dass der perfekte Sturm über Russland eingebrochen ist, dass also die Kombination von Sanktionen, der Kollaps des Ölpreises, dass das alles eben dazu führt, dass Russland bald am Ende ist, dass es jetzt schon über 150 Milliarden von seinen Währungsreserven nutzen musste, um den Rubel zu stützen. Wenn die russischen Währungsreserven unter das Niveau von 330 Milliarden kämen und der Ölpreis unter $45 pro Barrel, dass dann quasi Russland in die Knie gezwungen wird. Also die Intention, Russland fertig zu machen, Putin aus dem Amt zu jagen und wie Putin bei seiner Ansprache vor beiden Häusern des Föderationscouncils, des Föderationsrats vor kurzem gesagt hat, das Ziel ist das Jugoslawien-Modell, also die Zerstückelung Russlands. Und das betrachtet Russland als Kriegsgrund oder beziehungsweise als Casus Belli. Und das ist natürlich verständlich, weil ich meine, was denn noch? Und dass das inzwischen so ist, das wird ja von vielen Leuten gesehen. Also ich kann die Leser nur noch mal oder Zuhörer nur noch mal auf einen Artikel verweisen, der eigentlich wirklich von jedem gelesen werden muss, der sich eine Meinung bilden will über die strategische Lage. Das ist ein Artikel, der ist Anfang Dezember, ich glaube am 10. Dezember erschienen, in der amerikanischen Zeitschrift The Nation. Und da hat ein gewisser Postol geschrieben, dass eben die USA einen Erstschlag voll vorbereiten, also mit der Idee, diesen Erstschlag mit Atomwaffen zu gewinnen. Und ich will jetzt nicht durch alle Argumente eingehen, die er da genannt hat, obwohl die alle sehr wichtig sind. Der springende Punkt, auf den er dann zum Schluss kommt, ist der, dass er sagt, dass die Leute, die jetzt einen Erstschlag gegen Russland vorbereiten und gegen China natürlich, machen einen grundsätzlichen Fehler, dass sie nämlich den Unterschied zwischen einem konventionellen Krieg und einem thermonuklearen Krieg vollkommen übersehen. Bei einem konventionellen Krieg ist das Ziel im Kriegsfall, das militärische Potenzial des Gegners möglichst zu schwächen, damit der dann nicht mehr in der Lage ist, sich zu wehren. Im Fall von einem Atomkrieg wird dieser Fall nie eintreten. Das heißt, es wird nie gelingen, alle Atomwaffen des Gegners auszuschalten, weil selbst in der gegenwärtigen Konstellation bliebe den Russen immer noch 6 Minuten Zeit, wenn sie merken, dass sie angegriffen worden sind, um das restliche Arsenal ihrerseits in Gang zu setzen. Und Russland hat ja im Rahmen seiner Reaktion auf diese ganzen Entwicklungen sehr deutlich gemacht, dass sie A, eine Verstärkung der Verlagerung von Atomwaffen auf U-Boote, strategische U-Boote im Gang haben, dass sie zum Beispiel viele Langstrecken-Atomraketen auf Züge verlegen, also die dauernd irgendwo rumfahren. Natürlich gibt es Silos, es gibt also verschiedene andere Möglichkeiten. Also die Idee, dass man in einem Erstschlag das gesamte atomare Potenzial Russlands und Chinas, und inzwischen muss man, glaube ich, noch ein paar andere Staaten dazu zählen, weil der russische Generalstab hat gerade klar gemacht, dass sie also im Rahmen dieser neuen russischen Militärdoktrin massiv ihre Kooperation mit der Shanghai Cooperation Organisation, mit Indien, mit China, mit anderen Staaten stark verbessern. Das heißt, man hätte es sofort mit einem Weltkrieg zu tun, und da sollte wirklich jedem klar sein, das wird niemand überleben. Und deshalb wundere ich mich wirklich, obwohl seit einiger Zeit bekannt ist, dass auch die amerikanischen Atomwaffen in Deutschland modernisiert werden. Für was? Obama hat bei seinem Amtsantritt mal versprochen, dass der Abbau von Atomwaffen eine Priorität für ihn sei. Jetzt hören wir, diese Atomwaffen in Deutschland sollen modernisiert werden, offensichtlich für so einen Krieg. Und dann hätten wir im Grunde eine Situation, wo in Deutschland niemand übrig bleibt. Und ich wundere mich wirklich, wo ist das, was sich mal Friedensbewegung genannt hat? Da gibt es nicht mal eine Debatte drüber. Und ich kann also nur sagen, also es gibt ja jetzt zum Glück viele Leute, die vor der Kriegsgefahr warnen. Dazu gehören die 60 Unterzeichner in der Zeitanzeige von Roman Herzog, Gerhard Schröder, Telschick und anderen. Es gibt inzwischen viele andere Stimmen, die vor dem Krieg, vor dem Weltkrieg waren. Aber wir brauchen wirklich die Konsequenz, dass wir uns von dieser Politik abkoppeln müssen. Weil wir stehen heute in Europa an einem Scheideweg. Am Anfang von 2015 sind wir vor der Alternative, wenn wir uns nicht von diesem Diktat aus London und aus Washington befreien, dann werden wir hier zum Kanonenfutter in einem atomaren Auslöschungskrieg für die Menschheit. Und da ist keine Debatte darüber. Und das muss sich dringend ändern. Ich rufe alle unsere Zuschauer auf, treten Sie mit uns in Verbindung und helfen Sie uns bei dieser Mobilisierung, weil wir sind ganz nah am Abgrund.
Du hast gesagt, man muss sich von diesem falschen System abkoppeln. Dann ist natürlich immer die Frage, woran koppelt man sich dann an? Aber eigentlich, wenn man dann mal schaut, worüber wir seit mindestens dem BRICS-Gipfel 2014 im Juli berichten, über die optimistische Zusammenarbeit dieser Länder, also BRICS steht als Akronym bekanntermaßen vielleicht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, das aber natürlich strategische Partnerschaften hat mit Dutzenden anderer Ländern in der Welt. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die Welt doch auch mindestens zur Hälfte oder mehr in eine vollkommen andere Richtung, in eine friedliche und in eine positive Aufbaurichtung marschiert. Und das wirklich mit großem Tempo. Und Russland ist ja nicht isoliert, wie die Gegner Russlands immer behaupten, sondern ist ja ein strategischer Partner. In den BRICS-Ländern ist ein Freund und von Indien und China und ist in vielen diesen Aktivitäten involviert. Und wenn man sich mal anguckt, was da wirklich passiert, dann setzen sie ja im Grunde auch die Wirtschaftspolitik um, die mal zur Zeit des Wirtschaftswunders zwischen Deutschland und Frankreich geherrscht haben oder vielleicht noch die Politik von John F. Kennedy. Ein Beispiel wäre zum Beispiel jetzt, ich glaube jetzt, wo wir sprechen, findet in Beijing ein wichtiges Treffen statt zwischen Regierungsvertretern Chinas auf der einen Seite und der sogenannten CELAC-Staaten auf der anderen Seite. Das sind also Staaten Lateinamerikas und der Karibik, so eine Staatengemeinschaft. Und das baut natürlich auf dem BRICS-Treffen und auch schon auf Treffen davor, die stattgefunden haben. Und jetzt ist es eben so, dass alle der 33 CELAC-Staaten, obwohl viele von denen noch nicht mal diplomatische Verbindungen mit China haben, trotzdem Zugang bekommen zu einem 70 Milliarden Aufbaufonds für Infrastruktur. Und deswegen sind nicht nur irgendwelche Proforma-Vertreter nach Peking oder Beijing gereist, sondern gleich ein ganzer Tross von Leuten aus dem Bereich Handelspolitik, Banken, Infrastrukturbau, Verteidigung, Tourismus etc. etc. Und eigentlich, also die machen eigentlich genau das, was wir eigentlich tun sollten, anstatt hier die Austeritätspolitik und die Bankenrettung der Troika weiter zu unterstützen, sollten wir eigentlich genau das machen. Und es ist irgendwie auch zum Haare raufen, dass wir immer noch in diesem Schmortopf hier sitzen. Das wäre doch genau die Alternative, zu der man sich hinbewegen müsste, wenn wir uns hier abkoppeln. Was müssen wir dazu eigentlich tun?
Naja, also wir müssen eigentlich unser Eigeninteresse, Deutschlands Eigeninteresse erkennen. Also im Grunde ist ja jetzt ziemlich klar, die EU ist eigentlich dabei zu zerfallen, denn dieses ganze Pfeifen im Walde, dass alles okay ist, wenn Griechenland aus dem Euro austritt, ist ja vollkommen absurd, sondern also wenn man sich die gesamte internationale Presse anschaut und auch alle möglichen sogenannten Ökonomen, da ist inzwischen ein Chor von Leuten, die alle sagen, dass die Annahme oder die Behauptung von Frau Merkel, dass es okay ist, wenn Griechenland aus dem Euro austritt und dass also keine ansteckende Wirkung etwa hätte auf Italien, Spanien, Frankreich, das wird von all diesen Leuten als vollkommen absurd dargestellt, was es auch ist, weil es geht ja nicht um Griechenland, es geht ja um die europäischen Banken. Genau wie die Rettungspaketen immer eine Frage war der Zahlung von Steuergeldern an die Banken, nicht an Griechenland. Und deshalb sind wir wirklich auf einem ganz kurzen Zündschnur zum Finanzkrach, weil also erstmal glaube ich, dass der Kollaps des Ölpreises, den muss man absolut dazu nehmen, der ja auch zum Teil von Saudi-Arabien als Kriegsführung gegen Russland, inzwischen gibt es in Amerika auch viele Leute, die sagen, es ist auch Kriegsführung gegen Amerika. Insofern, dass nämlich die amerikanischen Firmen, die in Schiefer, Gas und Ölproduktion investiert hatten, die sitzen jetzt auf einem Berg von 1 Billion Schulden, entweder Schulden, die aufgrund dieser Investitionen zustande gekommen sind, oder dass sie eben Future Contracts hatten für Lieferungen von Öl, die auf einem Ölpreis von 80 bis 120 Dollar pro Barrel beruhten. Also die müssen jetzt entweder Schulden oder eben diese Future Contracts oder Derivate begleichen, die auf einem Ölpreis beruhen, der mehr als die Hälfte höher war, als er jetzt noch ist. Und das kann wirklich kurzfristig der Auslöser sein, auch für einen großen Kollaps der Banken in den USA. Also wir haben diese beiden Achillesfersen, die kommen eben zusammen. Und im Grunde ist also die Chance, dass dieses gescheiterte Experiment Euro noch lange weiterlebt, die ist also äußerst begrenzt, weil natürlich die Unmenschlichkeit, mit der die Troika Menschenrechtsverletzungen in Griechenland und den anderen südeuropäischen Staaten verursacht hat. Das war ja selbst das Urteil der Menschenrechtsrepräsentanten der Vereinten Nationen. Es hat die Sterberate erhöht, es hat die Selbstmordrate erhöht, es hat ein ganzes Volk in, oder Völker in Unglück gestürzt. Das ist ja alles jetzt ein Punkt, wo es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Syriza-Koalition zusammen mit den unabhängigen Griechen und noch, glaube ich, einer weiteren Partei, dass die Wahl gewinnen werden am 25. Januar. Und das wird natürlich dann eine enorme Wirkung haben in Italien, was also auch im Augenblick kaputt geht an dieser Politik, Spanien, Portugal, aber eben auch Frankreich. Das heißt, wer denkt, dass also das alles jetzt unter den Teppich zu kehren ist, das ist also eine völlige Illusion. Ich glaube, dass deshalb auch da dieser Aufschrei jetzt vor allen Dingen von den Sozialdemokraten kommt, um Gottes Willen, keinen Grexit, Griechenland muss in der Eurozone bleiben, aber das wird nicht funktionieren. Also wir stehen vor der unmittelbaren Desintegration des transatlantischen Finanzsektors. Und die Kriegsgefahr, um das nochmal wirklich emphatisch zu betonen, die kommt aus diesem Kollaps. Die kommt daher, dass die Wall Street, die City of London und ähnliche Finanzinstitutionen, die gucken auf Asien und sagen, wir können es nicht zulassen, dass Asien, China aufsteigen und wir gehen unter. Also machen wir lieber eine Konfrontation und versuchen im Grunde diese BRICS-Staaten zu zerstören. Russland, in dem es in die Knie gezwungen wird. Brasilien und Argentinien sind im Augenblick Zielscheibe dieser Geierfonds. Also im Fall von Brasilien gegen Petrobras, also die große Ölfirma, im Fall von Argentinien der ganze Staat. Ähnliche Destabilisierungen werden gegen Südafrika gemacht. Also da ist Krieg. Und wir können aus dieser Falle, die also der Thukydides als erster beschrieben hat, als Thukydides-Falle ist sie also in die Geschichte eingegangen, als Athen Sorge hatte, dass Sparta aufsteigt, haben sie den Peloponnesischen Krieg angefangen. Und das hat schließlich zu dem Untergang des antiken Griechenlands geführt. Nur heute, wenn der Westen auf den Aufstieg Asiens so reagiert, dann ist eben der Untergang der Menschheit die Konsequenz eben wegen der Nuklearwaffen. Und deshalb gibt es nur eine einzige Chance. Wir müssen mit dieser unseligen Politik der Konfrontation gegenüber Russland und China aufhören. Und es gibt ja zum Glück zwei sehr wichtige Angebote, die eben diese Kooperation mit diesen Ländern auf die Tagesordnung gebracht haben. Das eine ist ein Angebot von Präsident Xi Jinping. Das hat er gegenüber Präsident Obama bei dem letzten APEC-Gipfel in Beijing gemacht im Oktober, wo er gesagt hat, oder war es November, wo er gesagt hat, er lädt die USA und alle anderen großen Nationen ein bei dem Ausbau der neuen Seidenstraße und den ganzen BRICS-Projekten mitzuarbeiten. Und das ist natürlich wirklich fantastisch, weil wenn die USA und Europa das machen würden, dann wären wir aus dieser Konfrontationslinie eben raus. Und gerade hat der russische Botschafter bei der EU, ein Herr Schissow, nochmal einen Punkt gemacht, dass ja es eine Alternative gibt zu der Konfrontation über die Ukraine, dass es nämlich keinen Grund gibt, warum die EU nicht zusammenarbeitet mit der Eurasischen Union. Und das ist natürlich genau das komplementäre Angebot seitens Russland, dass eben wir über Eurasien sprechen, dass wir auf eurasischer Basis zusammenarbeiten. Und Schissow sagte, es wäre doch viel mehr im Interesse Europas, nicht das TTIP-Abkommen, also das Freihandelsabkommen mit Amerika zu unterzeichnen, sondern stattdessen mit den Nachbarn, nämlich der Eurasischen Union. Und außerdem würde Russland seine Hühnchen nicht im Chlorbad baden, wenn es sie schlachtet. Das war jetzt mehr eine lustige Bemerkung, aber das ist doch wahr. Die ganze Ukraine-Krise könnte behoben werden, wenn die EU und die EU zusammenarbeiten würden. Und wenn das alles auf die Basis gestellt wird, der Kooperation mit der neuen Seidenstraße, mit den neuen Kreditinstitutionen, die die Kriegsstaaten im Augenblick massiv rasant, mit rasantem Tempo entwickeln, dann ist wirklich ein Ausweg da. Und was wäre mehr im deutschen Interesse, als Exportmärkte zu entwickeln, die noch lange unsere Know-how unseres Mittelstandes brauchen, die wollen, dass Deutschland kooperiert. Und um nochmal einen anderen Punkt reinzubringen, die einzige Weise, wie wir verhindern können, dass ganz Europa mit Millionen und eventuell Milliarden von Flüchtlingen konfrontiert wird, ist, dass wir helfen, die Länder zu entwickeln, wo diese Menschen herkommen. Afrika, der Nahe Osten muss befriedet werden durch die Entwicklung der neuen Seidenstraße. Also mit anderen Worten, es gibt nur einen einzigen Ausweg, wie wir aus dieser Krise herauskommen können. Wir müssen mit Russland, mit China über diese Initiativen kooperieren. Und wir haben ja die neue Weltlandbrücke als Bericht gerade veröffentlicht. Das ist also wirklich ein 370 Seiten umfassende Studie, wo wir im Grunde genau sagen, welche Projekte sind nötig für Afrika, für den Nahen Osten, für Eurasien, für Amerika, für Südamerika. Das heißt, wir haben eine ökonomische Plattform. Wir könnten also diese Krise und im Wirtschafts- und Finanzbereich und im militärischen Bereich augenblicklich beenden, wenn wir den politischen Willen dafür mobilisieren können. Und da mitzuhelfen, bitte ich nochmal alle Sie, die jetzt zuhören und zuschauen.
Genau, zu dem Thema hat ja dein Ehemann im vergangenen Jahr auch diesen Vier-Punkte-Plan veröffentlicht. Der ist übrigens noch auf unserer Büse-Seite zu finden. Also wenn Sie weiter runtergehen unter der Sektion LaRouche, da finden Sie immer noch vier Punkte, den Vier-Punkte-Plan, wie wir in der transatlantischen Welt aus dieser Misere herauskommen. Er hat es zwar für die USA geschrieben, aber es lässt sich eins zu eins für die EU eigentlich umschreiben. Du hast mal gesagt, dass das transatlantische System ein einziger Madoff-Schwindel ist. Also im Grunde ist da ja etwas, eine Fiktion von unendlichem Reichtum durch Nichtstun, durch reine Spekulation, durch computerbasierten Finanzhandel und irgendwelche klugen Köpfe, die irgendwie zur richtigen Zeit auf das richtige Produkt setzen. Aber das genau von dieser Welt muss man ja loslassen. Und jetzt erreicht uns aber eine Frage, die doch zeigt, dass da immer noch ein bisschen Missverständnis herrscht. Es ist eine Frage von einem Unternehmensberater für den Mittelstand, und er sagt, er sitzt auch in einem oder in Fachausschüssen des CDU-Landesverbandes in Hessen und auch in der Europa-Union. Und er fragt viele Fragen, aber ich werde mal zwei herausgreifen. Er sagt einerseits, der Zusammenbruch des Finanzsystems muss nicht bedeuten, dass das Finanzsystem der EU in Mitleidenschaft gezogen wird. Und er sagt an einer anderen Stelle, die Derivatblase platzt sowieso, weil sie keinen echten materiellen Hintergrund besitzt und nur spekulativ aufgebaut ist. Nach 2008 sollten diese Derivate nicht mehr bestehen. Ist das richtig?
Leider nicht. Beide Annahmen sind leider falsch. Es ist doch leider nicht von der Hand zu weisen, dass wenn das globale bzw. das transatlantische Finanzsystem kollabiert, und es wird kollabieren, weil die Beibehaltung der Derivatspekulation, die ja nach 2008 überhaupt nicht angetastet worden ist, also alle sogenannten Reformvorschläge von Vickers Commission, Liikanen Commission, Volcker Rule, also Volcker-Regel, das waren ja alles im Grunde Manöver, die so den Anschein erweckt haben, als würde man was ändern. Aber es war ja im Grunde, es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt gerade bevor der letzte Kongress in die Weihnachtspause gegangen ist, da gab es ja diese unglaubliche Aktion, wo Mr. Wall Street persönlich, also Jamie Dimon, das ist der Chef von Citigroup, von Citibank, hat zusammen mit Präsident Obama persönlich die Kongressabgeordneten und Senatoren in Amerika angerufen und hat gesagt, ihr müsst unbedingt die einzige Klausel aus dem Dodd-Frank-Gesetz entfernen, die eben die Derivate ein bisschen schützt. Es handelte sich da um das sogenannte Blanche-Lincoln Amendment. Das war ein Gesetzeszusatz, der von der Blanche-Lincoln damals eingeführt wurde, der eben besagte, dass Banken, wenn sie Riesenausfälle haben bei Derivaten, dass das nicht durch die amerikanische Einlagensicherung, die FDIC, geschützt werden darf, also nicht finanziert werden darf. Und dann hat der Kongress unter dem Druck des Weißen Hauses und der Wall Street als letzte Handlung, bevor sie dann in die Pause gegangen sind, dieses Blanche-Lincoln-Amendment beseitigt. Und es gibt im Augenblick bereits Untersuchungen von Staatsanwälten, die eben untersuchen, ob das nicht eine absolut kriminelle Intervention war, eben zugunsten der Wall Street. Weil natürlich, wenn die sagen, jedes Mal, wenn wir Derivatverluste haben, dann kommt die Einlagensicherung und bezahlt mit Steuergeldern alle Verluste, die wir haben. Also machen wir munter so weiter. Und das ist jetzt eine Untersuchung im Gang, dass das möglicherweise wirklich kriminell war und vielleicht auch dann zur Folge hat, dass die Leute, die dafür verantwortlich waren, ins Gefängnis kommen. Und das ist genau der Punkt, um den es geht, weil das meiste, was diese Banken machen, ob es jetzt die Wall Street ist oder europäische Banken, ist wirklich immer am Rande der Illegalität oder sogar darüber, ob das jetzt LIBOR-Manipulation war, ob das das Reinwaschen ist von Drogengeldern, ob es im Grunde der Verkauf von Produkten an die eigenen Kunden ist, von denen man schon weiß, dass es Schrottpapiere sind, dass man gleichzeitig spekuliert auf das Gegenteil. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich wirklich ein Finanzsystem, was, also wenn man die Verschiebung des Reichtums anschaut, dass jetzt 85 Individuen weltweit genauso viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, dass 2 Milliarden Menschen quasi nicht mehr genug zu essen haben oder kein sauberes Trinkwasser haben, während die Multimilliardäre in immer größeren Geldbädern baden, sodass selbst Dagobert Duck da vor Fleiß, vor Neid erblassen würde. Das kann es ja wohl nicht sein. Und dieses System tötet. Der Papst hat das wiederholt gesagt, dass man im Grunde das fünfte Gebot, du darfst nicht töten, anwenden muss auf dieses Finanzsystem. Und das ist eben genau der Punkt, dass dieses System unmoralisch ist, dass es am Ende ist, dass es im Grunde die Kriegsgefahr herbeiführt. Und ich auch im Grunde der Meinung bin, wieso gibt es eigentlich keine Debatte darüber, dass wenn ein Erstschlag vorbereitet wird, ist das nicht eine Verletzung der Nürnberger Statuten, dass ein Angriffskrieg schon die Vorbereitung in Verbrechen darstellt. Also meiner Meinung nach gibt es über all diese Dinge viel zu wenig Debatten. Es gibt viel zu wenig Individuen, die wirklich den Mut haben, diese Sachen zu thematisieren. Aber wir sind wirklich am Ende der Fahnenstange angelangt. Und ich denke mal, die Dramatik wird sich so auf die Tagesordnung setzen, dass die Frage sein wird, entweder wir wandern sehenden Auges oder meinetwegen auch mit der typischen Schlafmütze vom deutschen Michel über die Augen gezogen in unser Unglück, indem wir Washington und London folgen, oder wir ergreifen die Angebote von Russland und China der Kooperation, und das wäre auch das Beste, was wir für unseren Partner Amerika tun können, weil nur wenn Europa die USA schockt und sagt, hier, wir wollen, dass ihr auch mitarbeitet, nur dann gibt es eine Hoffnung, dass wir die USA von ihrem gegenwärtigen Kurs abbringen können, weil es gibt durchaus in Amerika Patrioten, und das ist gerade eben heute Morgen von solchen Leuten wie Bob Graham, Walter Jones und David Lynch bewiesen worden. Und wir müssen die USA in die richtige Richtung ermuntern. Das Beste, was wir dazu tun können, ist, dass wir auf diese Angebote von Russland und China eingehen.
Ja, ich möchte den Zuschauern in dem Zusammenhang natürlich auch sagen, dass wir gerade eine extrem wichtige Resolution international zirkulieren lassen, die auch bereits von nahezu 200 prominenten Persönlichkeiten und vielen tausend weiteren Bürgerinnen und Bürgern weltweit unterschrieben worden ist. Wenn Sie also auf unsere Webseite schauen, dann sehen Sie gleich als erstes so einen Banner, da steht Resolution, da können Sie draufklicken, da finden Sie den Text, Sie können also auch sich das PDF herunterladen, ausdrucken, benutzen Sie das, um bei Veranstaltungen, bei politischen Veranstaltungen wirklich die denkenden Leute zu finden, die qualitativ nicht irgendwo im Einheitsbrei dahin vegetieren, sondern die irgendwie Symptome zeigen, dass sie selbstständig denken. Und sprechen Sie mit denen, geben Sie ihnen das Material in die Hand. Viele von denen haben eigene Netzwerke, sind politische Multiplikatoren. Wir sollten unsere Kampagne dringend ausweiten. Die Dramatik der Lage ist ja gerade wirklich geschildert worden. Deutlicher geht es ja eigentlich nicht. Und unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift und auch mit gemeinsamen Aktivitäten. Denn ohne Ihre Mithilfe können wir das nicht machen. Da hängt das Schicksal der Menschheit wirklich in den Seilen. Wir haben diesen Bericht über die neue Seidenstraße, über die BRICS und über deren Aktivitäten, aber auch wie wir in Europa, in Afrika, in Nord- und Lateinamerika wieder Wirtschaftswachstum schaffen können für die Zukunft. Machen Sie sich mit diesen Arbeiten vertraut, eignen Sie sich das Vokabular an, um mit diesen Themen argumentieren zu können. Rufen Sie uns an, wir machen Aktivitäten, wir haben demnächst Veranstaltungen, Sie können sich also bei uns melden. Sie können unsere Publikationen beziehen. Man kann uns spenden. Auf unserer Webseite gibt es dort einen Knopf, der heißt Spenden. Das Einfachste ist heutzutage dieses sogenannte PayPal. Ganz einfach. Und wenn es 5 oder 10 Euro sind, das kann man in 3 oder 4 Minuten machen. Ansonsten gibt es Überweisungsmöglichkeiten. Rufen Sie uns an. Ich möchte zum Schluss noch eine Frage von einer Dame vorlesen, die bereits politisch aktiv ist. Und zwar aus der Schweiz. Das ist eine Frau Ruth Frey, die aktiv ist bei der Organisation Impulswelle. Und sie fragt 2 Fragen. Zunächst wünscht sie einen guten Abend und sagt, sie hätte 2 Fragen an Frau Zeppler-Rusch. Erstens, welche Möglichkeiten können wir nutzen, um unsere politischen Forderungen, die gegen die Globalisierung gerichtet sind, wirksam unter jene Menschen zu bringen, die den Mainstream-Medien brav alles glauben? Und zweitens, welche Möglichkeiten haben wir, die politische Macht all jener zu mobilisieren, die zwar fleißig demonstrieren, aber damit noch mehr sich ihrer Ohnmacht bewusst werden, der sie sich in einer globalisierten Welt gegenüber sehen?
Also ich denke mal, dass die Realität uns helfen wird, weil die nämlich im Augenblick so viele dramatische neue Entwicklungen täglich bringt, dass also die Menschen eigentlich merken, es geht so nicht weiter. Wir wissen das auch von Infotischen, dass also die Leute entweder völlig in Panik sind oder wie so eine Maske vor sich hertragen und die absolut nicht verraten wollen, was sich dahinter verbirgt. Wir haben jetzt eine interessante Beobachtung gemacht, dass deutsche Touristen im Ausland, wir haben ja auch in anderen Staaten Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, und dann kommen dann oftmals deutsche Touristen und die verhalten sich ganz anders, als sie das in Deutschland tun. Das ist wirklich ein Phänomen. Die kommen nämlich dann zu unseren Kollegen und sagen, ja, diese Kriegsgefahr, was kann man da tun? Und reden ganz, ganz offen. Offensichtlich, wenn sie nicht denken, dass ihnen jemand in Deutschland über die Schulter guckt und wie sie sich verhalten, ob sie auch Mainstream sind, dann verhalten sie sich doch vollkommen wie denkende Menschen. Was sich dann natürlich herausstellt, ist, dass ein Grund, warum die Leute so geblockt sind oder verstockt, das gibt also das schöne alte deutsche Wort verstockt, ist, sie haben Angst. Und das ist ja auch irgendwie ganz natürlich oder nachzuempfinden, dass wenn man sich alles mal durchdenkt, die wachsende Kriegsgefahr, die wirtschaftliche Bedrohung, die Arbeitslosigkeit, die wie auch immer geachtete Flüchtlingsdramatik, die ja nicht, ich meine, es ist ja, für mich ist es eine der absoluten Beweise für die Bankrott, den moralischen Bankrott der EU, dass man diese Flüchtlingspolitik auf dem Mittelmeer eben jetzt dermaßen eskaliert, dass diese italienische Mare Nostrum-Programm nicht mehr existiert und das Frontex-Programm der EU eigentlich nur darauf hinausläuft, diese Flüchtlinge zurückzutreiben und nicht zu retten. Jetzt diese Schreckensnachrichten da kamen mit diesen großen Schiffen, also diesen ausgemusterten Tankern, wo dann Menschen wirklich wie Vieh verladen wurden und ihrem Schicksal überlassen wurden. Und die EU hat kein Konzept. Also wie gesagt, es gibt viele Gründe, warum man wirklich in großer Sorge sein kann. Aber im Grunde ist wirklich alles wirklich hängt davon ab, ob es uns rechtzeitig gelingt, zumindest den denkenden Menschen klarzumachen, dass es eine Alternative gibt. Und zwar, was wir jetzt seit langem thematisieren, mit der neuen Seidenstraße, die ja die offizielle Politik ist, von China, von Indien, von Russland, den ganzen lateinamerikanischen Staaten, von Asien, Ägypten, das ist wirklich ein Ausweg, weil diese Länder machen eine vollkommen andere Politik im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse des harmonischen Zusammenlebens aller Nationen, keines versucht, den anderen zu übervorteilen oder Hegemonie zu erreichen. Und ich kann also nur noch mal sagen, beschäftigen Sie sich wirklich mit dem, was wir darüber veröffentlicht haben, oder gehen Sie auf die Webseiten von China, von Indien, gucken Sie die Reden von Modi, von Xi Jinping, und Sie werden feststellen, dass diese Länder wirklich völlig andere Politik machen. Ich weiß, dass in Europa die Leute Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, dass es Politik geben kann, die nicht im Interesse der Banken ist, weil wir seit langer Zeit das nur erleben. Aber diese Länder sind eine Alternative und sie geben auch Europa und Amerika die Chance, wieder zu unseren eigenen Idealen zurückzufinden. Amerika zum Amerika von Kennedy oder von den Gründervätern oder von Lincoln, von Franklin D. Roosevelt. Europa, wie es mal funktioniert hat, als de Gaulle und Adenauer noch da waren, die trotz schwieriger Bedingungen doch eine ganz andere Politik gemacht haben. Also mit anderen Worten, es ist erstmal notwendig, helfen Sie uns, diese Petition zu verbreiten, weil der Zweck davon ist, dass mehr und mehr Menschen und Kräfte von dieser Alternative erfahren, weil das wird von den Massenmedien weitgehend ausgeblockt. Und dass wir dann im Grunde es schaffen, dass diese Alternative der Eurasischen Landbrücke, der Weltlandbrücke auf die Tagesordnung kommt. Helfen Sie uns mit, dass Verbände, Innungen, Handelskammern, andere Institutionen darüber berichten, weil es wird nicht darüber berichtet. Und wir haben also jetzt eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Amerika und in europäischen Staaten, die sich eben mit dieser Option der Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten beschäftigt. Da sind also ganz viele Veranstaltungen geplant in der nächsten Zeit. Setzen Sie sich mit uns in Bewegung, helfen Sie, ähnliche Veranstaltungen zu bauen. Und dann, denke ich mal, wird es also unter der Dramatik der Ereignisse möglich sein, das Ruder rumzureißen. Also ich bin ganz optimistisch, weil also natürlich ist die Gefahr riesengroß, aber wie der Friedrich Schiller in seinen wunderbaren Schriften über das Erhabene dargelegt hat, Angst ist menschlich, aber nur der Mensch kann im Grunde die Bedrohung durch physische Gefahren überwinden, indem er sich Idealen verpflichtet, die über die eigene Existenz hinausgehen. Und das ist eben genau der Punkt. Wir müssen wieder zurückkehren zu einer Diskussion, wo Eltern wollen, dass ihre Kinder und Enkel eine bessere Zukunft haben als sie selbst. Das ist ja im Augenblick gar nicht selbstverständlich. Und wenn man sich jetzt anschaut, was im Bereich der Wissenschaft in diesen Ländern alles für Durchbrüche gemacht werden, das chinesische Mondprogramm, Indien, Marsprogramm, China, Russland, Indien haben gemeinsam vor, gemeinsame Expeditionen, bemannte Raumfahrt zu machen. und die Erkenntnisse, die der Mensch darüber dann gewinnt, wie es im Universum überhaupt aussieht, was ist die Rolle der Menschheit in unserem Universum, und dass man sich nochmal grundsätzlich Gedanken macht, was ist die Rolle des Menschen, was ist unsere Identität, warum sind wir die einzig kreative Gattung. Vielleicht ist ja die alte metaphysische Diskussion, wie sie von Augustinus, von Nikolaus von Kues, von Kepler, von Leibniz in der europäischen Philosophiegeschichte geführt worden ist, dass eben der Mensch die Vollendung der Entwicklung im Universum ist. Vielleicht ist da ja was dran und vielleicht kann man das ja mit modernen wissenschaftlichen Kriterien, also etwa die Schriften von Einstein, Planck, Vernadsky beweisen, dass das so ist. Also auch jetzt ohne Religion und ohne Metaphysik, sondern rein wissenschaftlich ist das beweisbar. Und das finde ich also wirklich sehr, sehr fantastisch, dass wir im Grunde heute in der Lage sind, durch den Fortschritt von Wissen, von Wissenschaft und Technologie, dass wir heute im Grunde in der Lage sind, tatsächlich die Ordnung des Universums zu erforschen. Das heißt, die Gesetze des physischen Universums zu erforschen und dann im Grunde die alte metaphysische Forderung, dass wir nämlich die politische und wirtschaftliche Ordnung auf der Erde mit diesen kosmischen Gesetzen in Übereinstimmung bringen, dass das heute eine wissenschaftlich einwandfrei machbare Angelegenheit ist. Also das ist ein weites Feld und darüber müssen wir sicher in der Zukunft noch ein paar Mal ausführlicher sprechen. Aber daraus nehme ich eigentlich meinen Optimismus für die Zukunft, dass das Universum eine wunderbare Angelegenheit ist und ich mit Kepler völlig übereinstimme, je mehr man sich mit den Gesetzen des Universums beschäftigt, desto optimistischer wird man.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal in diesem Jahr einen Sonderwebcast machen, wo wir uns nur mit der europäischen klassischen Philosophie und Wissenschaftsgeschichte beschäftigen. Das schaffen wir jetzt zwar nicht, aber vielleicht können sich alle, die zuschauen oder noch zuschauen werden, von dieser Denkart und diesem Optimismus eine große Scheibe abschneiden, denn dann wird man auch wirklich freier im Inneren und damit handlungsfähiger im Äußeren. Ich möchte mich damit ganz herzlich bei dir bedanken, Helga. Bleib ja gesund im neuen Jahr. Wir brauchen dich. Ich sage den Zuschauern auf Wiedersehen und sage bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mit uns verbunden. Tschüss.
Tschüss.